Ihr Lieben, beim letzten Mal, für die, die da waren, als Erinnerung habe ich versucht, über das Kreuz zu sprechen, so gut es halt ging. Und ich habe, wenn ihr euch erinnert, versucht zu fragen, wer war eigentlich schuld daran und was waren eigentlich die Motive, warum man Jesus umgebracht hat. Und wir haben festgestellt, dass am Ende irgendwie gar keiner so richtig schuld war. Die Römer, das jüdische Establishment, das aufgehetzte Volk, die Soldaten, die ihn getötet haben. Irgendwie waren alle nur Befehlsempfänger oder der eine hat die Schuld auf den anderen geschoben. Und die andere Frage war, was waren die Motive, die Gründe? Und wir haben festgestellt, dass unzählig viele innere Regungen dabei waren von Neid, Verachtung, Lüge, Hass, blanke Bosheit, all sowas. Und irgendwie spüren wir, dass da ganz viel zusammengekommen ist, das Jesus sterben lässt. Ich habe jetzt im Überlegen dieses zweiten Blickes auf das Kreuz mich gefragt, wie kommen wir da selber ins Spiel? Und es ist ein sehr unangenehmes Thema. Die Kirche hat immer bekannt, auch die anderen Kirchen, auch die evangelisch-lutherische Kirche, auch die Reformierten, die Orthodoxen, dass der Mensch ein Sünder ist, ein erlösungsbedürftiger Sünder ist. Aber was bedeutet das genau? Das genauer anzuschauen ist gar nicht so angenehm für jeden von uns. Deswegen schauen wir mal, wie es uns gehen wird mit dem. Was heißt eigentlich Sünde? Wer ein bisschen sich in der antiken Philosophie auskennt, der weiß, dass der alte Sokrates gesagt hat, wer die Wahrheit erkannt hat, aber noch nicht tut, der hat sie eigentlich noch nicht richtig erkannt. Und das ist ja nicht so völlig verkehrt. Ja, wenn wir eine Wahrheit tief innen erkannt haben, dann kommen wir viel leichter ins Handeln, als wenn wir bloß irgendwie mal schnell eine Idee im Kopf haben und sagen, ja, wird schon recht haben, aber mir ist eigentlich egal. Ja. Also es gibt eine Form des tiefen Erkennens, die uns zum Handeln bewegt. Der Sokrates hat nicht so völlig Unrecht. Aber unsere jüdische, christliche Tradition hat immer gesagt, der Sokrates rechnet nicht mit dieser Wirklichkeit, die wir Sünde nennen. Der war so eine edle Seele, der hat so sehr an das Gute im Menschen geglaubt und hat gedacht, ja, wenn der Mensch sich nur entwickelt und die Wahrheit sehen und erkennen will, dann wird's schon. Und unsere Tradition hat gesagt, ja, Sokrates, nah dran, aber es wird ehrlich gesagt doch nicht. Jeder von euch kennt auch das, dass er etwas tief erkannt hat. Und tief erkannt hat, Mensch, das müsste ich jetzt eigentlich tun. Aber ach, ich bin so schwach, so ängstlich, so faul, so irgendwas, so träge und tu's dann doch nicht. Das ist eine Verfassung in uns, die irgendwie verquer ist und die wir die Sünde nennen. Was ist Sünde ursprünglich? Da hilft uns, ich will das nicht vertiefen, das habe ich schon mal ausführlich gemacht, hilft uns ein Blick auf die Bilder der Schöpfungsgeschichte, wo Menschen, die Gott erlebt haben, versucht haben zu verstehen und das in Bildern aufzuschreiben und zu zeichnen. Was ist da eigentlich passiert im Ursprung? Der Kosmos ist so schön, oft so perfekt, nur der Mensch ist so komisch. Obwohl so viel in uns auch gut ist und fast perfekt ist. Schauen wir mal, wie ein Auge funktioniert oder wisst ihr, wie eure Verdauung funktioniert. Eigentlich, wenn es gesund ist, ziemlich super. Ja? Keiner weiß, wieso. Und wieso ist der Mensch trotzdem als moralisches Wesen, als geistiges Wesen so komisch? Warum ist das so? Und dann zeichnen die uns die Erzählungen vom Sündenfall auf und am Ende kommt es raus, Sünde im Ursprung ist Entfernung von Gott, ist mangelndes Vertrauen, dass Gott wirklich gut ist und deswegen mache ich mein eigenes Ding. Deswegen brauche ich ihn nicht, deswegen laufe ich weg von ihm und deswegen kriege ich auch ein verkehrtes Bild von Gott. Ja, ihr kennt es auch, das kennen wir bei jedem von uns, wenn wir mal Menschen so ein bisschen in der Schublade haben, dann interpretieren wir alles auf diese Schublade hin. Wir neigen dazu. Ja? Den finden wir irgendwie komisch, dann kann er machen, was er will, alles finden wir komisch. Und wenn er dann was richtig Gutes macht, dann verdächtigen wir ihn und sagen, ja, das macht er doch bloß, weil er irgendwie sich da einschleimen will oder irgendwas. Ja? Wir neigen dazu, uns Bilder zu machen, ganz massiv Bilder von Gott, die nicht stimmen. Wenn ich sage, Gott ist doch nicht wirklich gut, er ist vielleicht der Geizkragen, er gönnt mir nicht alles und ich mich entferne, führt es dazu, dass ich selber sein will wie Gott, mach mein Ding alleine, weiß selber, was gut und böse ist, was wahr und falsch ist, versuche alles so hinzukriegen aus mir selber. Aber ehrlich gesagt, wenn der Mensch im Grunde zur Liebe bestimmt ist und Gott die Quelle der Liebe ist und er entfernt sich daraus, dann ist er wie eine Art, vielleicht wie ein Auto, das mit Benzin fährt und ich kipp Wasser nach und verdünne und irgendwann fährt es nicht mehr gescheit. Weil der Mensch geboren ist, aus der Liebe zu leben. Das heißt, Sünde ist zuerst eine Aussage über deine Beziehung zu Gott, über die Qualität der Beziehung zu Gott. Zuerst habe ich Vertrauen, lebe ich im Vertrauen, dass er gut ist, dass es gut mit mir meint. Beziehungsqualität zu Gott ist das Erste. Inneres Entferntsein von Gott, aber eigentlich der ist, aus dem alles lebt. Denkt euch, ein Beispiel ist für mich immer in der Pädagogik, der Jugendliche, der bei den Eltern aufwächst, eigentlich haben sie ein gutes Verhältnis, aber irgendwann kommt er auf den Dreh, nee, ich will eigentlich von meinen Eltern nichts mehr wissen und geht ganz weit weg und macht ganz viel Schmarrn oder er sperrt sich in sein Zimmer ein und er ist nicht mehr zugänglich und die Eltern kommen nicht mehr innerlich ran an ihn und er macht ganz sein eigenes Ding. Wir spüren, da ist auch irgendwas Richtiges dran, weil Jugendliche sich auch irgendwie emanzipieren müssen. Aber wir spüren in der Regel, wenn es so geht, dann ist es auch nicht richtig. Wenn es ohne die innere Beziehung, ohne das sich etwas geben, etwas schenken, sich helfen lassen im gegenseitigen Beziehungsverhältnis. So irgendwie, Gott hat einen Menschen vor sich, den er gut geschaffen hat und der innerlich so verschlossen ist, dass er nicht mehr wirklich rankommt. Von Herz zu Herz. Sünde ist also erst in zweiter Linie die schlechte Tat, die böse Tat, die Lüge, die Unterlassung der guten Tat, als Folge davon, dass wir aus der Quelle der Liebe rausgefallen sind. Denkt euch die Beziehung zum Ehepartner, zur Freundin, zum Freund. Wenn wir in der Liebe sind, dann fällt uns überhaupt nicht ein, dass wir fremd gehen wollten. Wenn es irgendwie nicht stimmt, wenn wir Stress haben, wenn man so nach und nach sich auseinanderentwickelt, dann ist die Möglichkeit, dass wir irgendeinen Schmarrn machen, viel größer, weil wir innerlich weniger gebunden sind. Also die konkrete schlechte Tat ist Folge der inneren Entfernung von Gott. Deswegen sagen vor allem die Protestanten und Luther, das Gegenteil von Sünde ist nicht einfach Tugend, ist nicht einfach die gute Tat. Das Gegenteil von Sünde ist Glauben, Vertrauen, dass Gott gut ist. Zuerst. Ja? Erbsünde, schwieriges Ding, echt schwieriges Ding. Sagen wir mal, empirisch, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, empirisch völlig klar. Wir merken, dass die Welt im richtig miesen Zustand ist. Irgendwie sind wir alle dabei beteiligt, dass die Welt nicht heil ist. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Ja. Und wir sind darin auch Komplizen. Und wir übertragen das auch. Ne? Denk dir nur, wie du Späßle machst mit deiner Freundin, mit deinem Freund über irgendjemanden, den du komisch findest. Du hast eine Allianz mit der Person, weil ihr den gleichen Humor habt, aber hackt auf dem umeinander und findet den blöd. Wir sind da auch beteiligt. Wir sind nicht heil. Ja? Aber wie das, so sagen wir mal, geht, warum wir das Erbsünde nennen, das ist ein echt ein schwieriges theologisches Problem. Ich stelle es mir so vor, im Ursprung gab es irgendwann mal einen Bruch, eine Art Kaputtgehen. Und dann ist der Mensch, der da rausgekommen ist, ein anderer. Wie das Beispiel mit dem Auto, das dann mit verdünntem Wasser fährt und nicht mehr mit Benzin, das ist irgendwie anders geworden. Und anders heißt, deine Triebe verselbstständigen sich, deine Gefühle verselbstständigen sich, dein Kopf verselbstständigt sich und der ganze Kerl, die ganze Frau ist nicht mehr einfach nur eine Einheit. Manchmal tust du was, was du eigentlich nicht tun willst. Manchmal denkst du Dinge, wo du dir denkst, um Gottes Willen, wieso habe ich solche Gedanken? Stell dir vor, dir könnte jemand in dein Kopf und Herz schauen und hier auf dieser Leinwand alles vorführen, was du heute gedacht hast und innerlich gefühlt hast. Stell's dir mal vor. Und, oh, um Gottes Willen, will ich doch nicht sehen. Vor allem will ich nicht, dass die anderen sehen. Furchtbar. Ja? Also, nee, wir sind nicht heil, sondern erlösungsbedürftig. Ich habe das mal so gesagt, stell dir am Anfang einen Bruch vor, der Mensch, die Person ist ein anderer, desintegriert und zwei Menschen, die zerbrochen sind, die zeugen keinen heilen Menschen. Und das kann man vielleicht an dem Beispiel erkennen, das ich hingeschrieben habe. Stell dir zwei drogensüchtige Eltern oder psychisch kranke Eltern vor, die übertragen das auch auf ihr Kind. Ja, eine Mutter, die, weiß ich was, angstbesessen ist, die kriegt auch nicht automatisch ein Kind, das völlig angstfrei durch die Welt läuft. Ja, da gibt es innere, also Heillosigkeit, heillose Menschen zeugen keinen heilen Menschen mehr und deswegen setzt sich das Ding irgendwie fort. Die Menschheit ist erlösungsbedürftig. Paulus sagt im Römerbrief, das sind irgendwie alle beteiligt. Im ersten Kapitel, irgendwie spüren wir, es gibt Gott, es gibt den Schöpfer des Schönen, Großartigen, es gibt den, der mein Gewissen in mir hineingelegt hat und mich erkennen lässt, was wahr und falsch ist, aber ehrlich gesagt, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Paulus formuliert es mit, die Menschen haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt und sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also er erzählt uns, dass unser Denken eitel wird und nichtig und unser Herz dunkel wird. Wer heute im Gottesdienst war, der hat von Jesus die Antwort auf die Frage bekommen, was denn eigentlich das allerwichtigste Gesetz ist. Gefragt von einem Pharisäer. Und die Pharisäer hatten hunderte von Gesetzen, die sie erfüllen mussten, um religiös zu entsprechen. Und Jesus sagt, das Herz von allem, an dem alles hängt, das Wichtigste von allem ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und das Zweite, ebenso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Meine Lieben, wenn wir das uns auf der Zunge zergehen lassen und im Herzen, dann müssen wir feststellen, wenn das das Allerwichtigste ist, dann bleiben wir in der Regel doch ziemlich dahinter zurück. Für wen ist Gott derjenige, der mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft geliebt wird? Und warum ist es wichtig? Warum manche sagen dann, ja, Herr Bischof, aber wenn ich zu meinem Nächsten gut bin, das ist doch auch irgendwie Gottes. Ja, ist schon. Aber weißt du, warum du zu deinem Nächsten gut bist? Vielleicht bloß, weil du ihn für dich benutzen und gebrauchen willst? Wirkliche Freiheit in der Nächstenliebe und in der Selbstliebe kriegen wir, wenn wir in Gott stehen. Wenn wir im Vertrauen auf Gott leben, lässt sich leichter hingeben, als wenn wir ohne Vertrauen auf Gott leben und deswegen uns den anderen eher sichern müssen, bevor wir ihn lieben können. Ja? Also in Gott stehen, befähigt zur Nächstenliebe und zur recht verstandenen Selbstliebe. Wenn das fehlt, wenn das ausfällt, was bei uns im Grunde immer der Fall ist in natürlicher Verfassung, denkt man zuerst einmal an uns und dann denkt man lang an gar nichts und dann denkt man vielleicht an den, der uns irgendwie auch nahe ist und den wir gern haben und dann fragt sich, ob wir irgendwann auch nochmal an Gott denken. Im entfernten Zustand. Ja? Also wir sind erlösungsbedürftig. Jesus sagt im Markus-Evangelium, dass das Ganze nicht eine Sache ist, die so sehr von außen kommt, sondern von innen kommt. Das ist ein Satz von Jesus. Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Haben wir alles auch in uns, hat Gott aber da nicht hineingelegt. Kommt aus dem, was in den Bildern als Bruch beschrieben wird. Jetzt noch ein Thema, das tief damit zusammenhängt. Wir sprechen über den Gekreuzigten und die Frage, was das mit uns zu tun hat. Die Folge von Sünde, das erzählt uns auch die Schrift, ist der Tod. Aber jetzt habe ich hingeschrieben, der Tod, so wie wir ihn erleben und fürchten. Und wir erleben und fürchten den Tod oder die Konfrontation mit dem Tod in unserer Umgebung im Grunde als katastrophales Ende, als Sturz ins Nichts. Um Gottes Willen, wenn mir das blüht, dann ist alles aus. Das ist unsere Vorstellung von Tod. Ich habe mich mal gefragt, wer der Mensch ohne die Entfernung von Gott, spekulativer Gedanke, im Paradies auch irgendwie gestorben oder hätte er womöglich eine Art Geburt, eine Reife, eine Entwicklung hinein in die Freundschaft mit Gott gemacht, in die tiefere Freundschaft mit Gott. Gott lässt ihn im Paradies, Gott gibt ihm eine Aufgabe, damit er daran wächst und reift. Und ich glaube, spekulativ gedacht, auch von Jesus her gedacht, dem Tod seinen Stachel ziehen, bedeutet Sterben als Geburt ins höhere Leben. Und nicht Sterben als katastrophaler Sturz ins Nichts. Davor haben wir Angst. Das ist unsere Katastrophe und das habe ich schon oft gesagt, weil wir so Angst haben und weil uns das irgendwie bevorsteht und weil wir den Untergrund im Getragensein aus Gott so wenig haben, neigen wir dazu, uns gewissermaßen in dieser Welt festzuklammern und uns an alles zu klammern, was uns Sicherheit gibt. Anerkennung durch andere, Macht, Geld, Reichtum, körperliches Vergnügen, alles wird wichtiger, damit ich spüre, ja, ich bin da, ich darf da sein, ich lebe. Muss an dem festhalten. Zuerst an mir und dann am anderen. Eine solche Identität, der Mangel aus dem Stehen in Gott, die diesen Mangel leidet, die sagt dann, na, ich bin, was ich habe. Oder ich bin, was die anderen von mir halten. Oder ich bin, was ich mit meiner Macht bewegen kann. Oder ich bin, was ich für Abschlusszeugnisse von der Schule und von der Universität habe. Oder ich bin, was ich Geld verdiene. Oder ich bin, was ich an Beziehungen habe. Und nie, ich bin Kind des Vaters. Unsere eigentliche Identität, die Jesus wiederherstellen möchte, ist, ich bin Kind des Vaters. Der einzige Sohn des Vaters führt uns in die Kindschaft zurück und schenkt uns über sich den Zugang zum Vater. Wieso sage ich über sich? Naja, er sagt immer, ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er ist das einzige Kind des Vaters, das gewissermaßen diesen Namen noch verdient und will, dass wir alle wieder in die Kindschaft zurückfinden. Im Hebräerbrief lesen wir diesen Satz, wo es mir vor allem um den letzten Teil geht. Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat er auch in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, also Jesus, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Also der Hebräerbrief sieht eine geheimnisvolle böse Macht, die in der Schrift der Teufel heißt, die gewissermaßen dieses Thema, dass wir uns Angst machen um unsere Sicherheit, dass wir Angst vor dem Tod machen, die das bestärkt, diese Macht. Und gleichzeitig sagt er, wenn es mir in meinem Leben immer nur darum geht, mich in dieser Welt festzumachen, dann bin ich mehr ein Sklave als ein Freier. Dann bin ich in der Knechtschaft des Todes, weil mir die Angst vor dem Tod so in Herz und Knochen steckt. Und ich brauche daraus Befreiung. Jesus stirbt den Tod des Menschen, um dem Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen und den Zugang zur Gotteskindschaft wieder zu eröffnen. Vergebung der Sünden. Mir ist schon wichtig, dass wir jetzt noch einmal miteinander auf Sünde schauen und ich möchte es angehen über das Thema Schuld. Wenn einer von euch dem anderen gegenüber dem anderen schuldig wird, dann passiert irgendwas, was in dieser Welt Unordnung, Ungeist, Unfrieden reinbringt. Und die Frage ist jetzt, wie wird sowas wieder gut gemacht? Wie wird sowas wieder geheilt? Normalerweise nicht, dass einfach jemand sagt, ist alles wurscht, gehen wir einfach weiter, machen wir so weiter wie bisher. So passiert normalerweise keine Heilung durch das Thema Schuld. Stellt euch vor, ihr seid sehr verletzt worden, betrogen worden oder um Geld betrogen oder was auch immer, sehr verletzt worden. Kann man sagen, ja, okay, jetzt weiß ich es, gehen wir weiter. Wir spüren, das geht nicht. Wir spüren, Schuld braucht irgendwie Versöhnung. Und da gehören Dinge dazu wie Bekenntnis. Also erst einmal muss man das Ding beim Namen nennen, die Wahrheit sagen. Okay, so war's. Ja? Ich sage euch aus der Beichte, gell? Das Ding habe ich immer in der Beichte mit im Herzen und denke mir, ja, ich bin nicht auf den Mund gefallen und könnte gescheiter herreden und könnte dem Pfarrer das so sagen, dass es am Ende doch nicht so schlecht aussieht. Ja, also irgendwie gut formulieren, sodass am Ende der Pfarrer denkt, ja, was beicht denn jetzt den Schmarrn, weil das ist echt eine Kleinigkeit. Aber ehrlich gesagt, sich einfach mal hinstellen und sagen, diesen Mist habe ich gemacht und bin dafür verantwortlich, das, glaube ich, gehört zu dem Thema Bekenntnis der Schuld. Die Wahrheit muss ans Licht. Die Wahrheit muss ans Licht. Das Zweite ist, ich möchte gern, also mir tut es auch echt leid, ich habe erkannt, dass das richtig mies war. Will ich da irgendwas tun? Tut mir das leid und ich bereue es. Weil wenn ich sage, okay, ich habe Mist gemacht, aber ehrlich gesagt, so schlimm ist es auch nicht, nächstes Mal mache ich es wieder, dann ist auch noch nicht so viel gewonnen. Dritte ist dann wirklich, und das ist schwer genug, dass der andere, gegenüber dem ich schuldig geworden bin, mir vergibt. Dass er sagt, ja, okay, ich versuche einfach, dich jetzt wieder anzunehmen, wie du bist und dass wir miteinander weiterkommen. Das ist nicht leicht. Kann ich dem anderen vergeben, der mir... Und ehrlich gesagt, meine Lieben, das ist mit die dramatischste Forderung, die Jesus an uns im Evangelium richtet. 7-mal, wenn er wiederkommt? Nee. 7-mal, 70-mal, immer und immer und immer. Ja, aber wenn der mich dauernd mobbt in meinem Job und ich richtig mies dastehe vor alle anderen, soll ich dem vergeben? Immer und immer wieder. Ja, und wenn der, weiß ich was, meinem Kind Leid angetan hat, soll ich dem vergeben? Ja, du sollst dem vergeben. Das können wir nicht aus uns. Die Quelle der Vergebung hängt am Kreuz. Vergebung ist für uns wichtig. Meine Lieben, ich kenne so viele Familien oder Konstellationen von Beziehungen, wo so vergebungslos dahin gelebt wird. Aber alle beten im Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denke ich mir oft, wisst ihr, was ihr da betet? Das ist eine Zusage an Gott. Wir vergeben unseren Schuldigern. Wisst ihr, was ihr da betet? Ja? Vergebung und dann Wiedergutmachung. Jeder hat das Gefühl, gell? Schon wenn er Mist gemacht hat und eine Kleinigkeit, okay, das tut mir echt leid. Gut, ich bringe dir einen Strauß Blumen oder ich lade dich zum Essen ein, ich koche für dich. Irgendwas, es war mies und ich tue jetzt was die Welt ein bisschen besser macht und was unsere Beziehung wieder ein bisschen besser macht. dass sich was verändert. Das sind Dinge, die dazugehören. Schuld zwischen Menschen. Aber meine Lieben, wie ist jetzt das, wenn wir von uns her im Blick auf Gott, weil Sünde ist immer irgendwas, was mit Gott zu tun hat. Ja? Untereinander sind wir schuldig geworden. Sobald wir glauben, da schaut Gott auch drauf, ist es auch Sünde. Aber Sünde ist auch irgendwie Verfehlung gegen ihn. Wir sind seine Geschöpfe und wir spüren, sie haben ihn als Gott erkannt, aber sie haben ihn nicht gedankt und nicht als Gott geehrt, sagt der Paulus. Wir sind so komisch ihm gegenüber. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass ich mit ihm ins Reine komme? Dass ich sage, ich mache jetzt alles so gut, dass wir wieder gut sind. Und da ist die christliche Erfahrung, von uns her ist es unmöglich. Weil Gott unendlich ist. Ich müsste irgendwas tun, was dem entspricht, was auch unendlich ist. Die Juden haben diese Erfahrung gemacht, dass irgendwie Blut fließen muss zur Versöhnung. Die haben immer den Bock dann geschlachtet und dann in die Wüste gejagt und haben Blut um den Altar irgendwie, das geht ins Mark, haben die gewusst. Und trotzdem war es nur ein Vorausbild auf das, was wir im Christentum glauben. Es ist unmöglich, dass der Mensch von sich her wieder Zugang zu Gott findet. Unmöglich, dass er sich selber wieder so gerecht macht, dass Gott irgendwie sagt, ja, jetzt eigentlich so passt es, so stimmt es wieder. Okay? Wir sind draußen, wir haben das Paradies verlassen, der Himmel ist verschlossen. Wie kommen wir wieder rein? Ja, im Grunde sagt Gott, ich muss das selber machen. In Jesus macht das in gewisser Hinsicht selber. Wie kann man das verstehen? In Jesus ist Bekenntnis, Reue, Vergebung, Wiedergutmachen. Wie kann man das verstehen? Naja, wisst ihr, meine Vorstellung ist, Jesus geht durch die Welt mit dem offensten Herzen, das je ein Mensch gehabt hat. Mit dem weitesten, größten und tiefsten Herzen, das je ein Mensch gehabt hat. Und er schaut seine Geschöpfe an, mit denen er da unterwegs ist. Und er hat sie echt gern, er freut sich an denen. Aber er sieht die Entfernung, er sieht die innere Verschlossenheit, er sieht, was da alles drin ist, er sieht die ganzen Gedanken, die man dahin projizieren kann, er sieht ja alles, was in dem ist. Stell dir die Mama oder den Vater vor, die ihren Sohn im Gefängnis besuchen müssen. Die haben ihn wirklich gern, aber der leidet mit denen, ist doch völlig klar. Und wenn du wirklich mit dem anderen, wenn du den liebst und dich auf seine Seite stellst, dann leidet dich, dann macht es was mit dir. Es ist interessant, dass man in der Theologiegeschichte die Frage gestellt hat, ob Jesus jemals gelacht hat. Ich glaube schon, gell, weil er hat die Kinder gesehen und die Blumen und die Sterne und ich glaube auch, dass er gelacht hat. Aber im Grunde ist er ja gekommen, um die Menschen zu retten. Aus dem Gefängnis, in dem sie war. Aus dieser Entfernung und Selbstverschlossenheit. Das sieht er. So tief, dass Paulus im 2. Korintherbrief, so tief lässt er das an sich ran, dass Paulus im 2. Korintherbrief sagt, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, es lässt sich der wirklich was kosten. Bis zum bitteren Ende. Bis zum Tod am Kreuz. Ja, ist da jetzt Bekenntnis? Ja, am Kreuz kann man anschauen als Bekenntnis, so ist die Welt. Die sündige Welt tobt sich an ihm aus. Letztes Mal habe ich gesagt, wer aller Schuld ist und welche Motive da alles mit reinkommen. Alles das wird sichtbar an dem Toten am Kreuz. Bekenntnis. Reue. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung, vergib ihnen. Also Reue, er weint die Tränen der Menschen mit. Wir haben vorhin die Stelle gelesen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da spricht nicht der ungläubige Jesus. Da spricht der die ganze Gottverlassenheit so sehr an sich heranlässt, dass er sich damit so identifiziert und den Schrei der gottverlassenen Menschheit am Kreuz rausschreit. Warum hast du mich verlassen? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das Kreuz ist vergebende Liebe, nichts anderes als vergebende Liebe. Bis in den Tod, bis in die tiefsten Abgründe, die uns Angst machen, dass wir auch da drunten bleiben, dass wir auch in der Verlassenheit bleiben. Er holt uns hinaus. Wir feiern in der Eucharistie, der Priester hebt den Kelch, das ist mein Blut für euch zur Vergebung der Sünden. Ich sage das so deutlich, weil wir da geneigt sind, es zu vergessen, dass Jesus nicht zuerst ein Ethiklehrer, nicht zuerst einer, der irgendwie nett ist, sondern erst einmal ein Retter ist. Das ist das Wichtigste. Jesus ist Retter zur Vergebung der Sünden. Sein Blut ist eine Art Dusche für uns. Also das Bild kommt öfter in der Schrift, dass wir gewaschen sind im Blut des Lammes. Rein gewaschen im Blut des Lammes. In der Offenbarung gibt es das, dass die da alle stehen und singen und lobpreisen und Gott. Und ja, was haben die? Die haben ein ganz paradoxes Bild. Ihre Gewänder weiß gewaschen im Blut. Im Blut des Herrn sind wir geheilt. Im Johannesevangelium sagt der Auferstandene, haucht die Jünger an, gibt ihnen seinen Geist und sagt, wem ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, ist sie verweigert. Das heißt, mit das Hauptwirken der Kirche ist, im Namen Jesu Sünden zu vergeben. Damit die Menschen reinkommen ins Vaterhaus, hineinfinden in den Ort, wo er wohnt. Im Johannesbrief im ersten lesen wir, er ist die Sühne für unsere Sünden, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Wiedergutmachung. Ist was passiert, dass Gott sagen kann, okay, jetzt, ich glaube, da ist jetzt geht es wieder mit der, ja, natürlich, ja, in ihm ist alles vergeben. Es gibt nichts, was in ihm nicht vergeben wäre. Wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Wie die Sünde herrschte und zum Tod führte, so soll die Gnade herrschen und durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen, durch Christus unseren Herrn, sagt der Paulus im Römerbrief. Ein letztes Wort noch zu begraben, gekreuzigt, gestorben und begraben. Alle Texte des Neuen Testaments gehen davon aus, dass Jesus wirklich tot war. Der Franz Alt, ein bekannter Journalist, hat einmal gesagt, ja, also ich glaube, er hat wahrscheinlich die Kreuzigung überlebt und ist dann nach Indien gegangen und ist dann in Indien gestorben. Ich war schon mal in Indien und habe da den Grab von Jesus gesehen, wo er dann also als Guru gelebt hat und dann noch ein paar Frauen gehabt hat und dann ist er dort begraben worden. Ja. Solche Geschichten kommen immer wieder mal auf. Jesus hat seine Kreuzigung überlebt. Alle Texte des Neuen Testaments, und die sind richtig gut belegt, gehen davon aus, dass er der ist, der von den Toten auferstanden ist. Ja? Und er wurde begraben. Es gibt einen Zeugen, Josef von Arimathea heißt er in der Heiligen Schrift, der ein heimlicher Jünger Jesu war, auch wieder aus Angst vor den Juden, wie es da heißt, also aus Angst vor dem religiösen Umgebung, von dem Establishment, die gegen ihn waren. Er hat ihn begraben und das Schöne ist, der Johannesevangelist erzählt, dass es ein Garten war. Ganz schönes Detail. Warum ist es ein Garten? Wo ist der Bruch passiert? Im Garten. Im Garten Eden ist der Bruch passiert. Jesus wird im Garten beerdigt und die Maria von Magdala begegnet ihn im Garten und denkt erst, er ist der Gärtner. In der Theologie gibt es eine intensive Diskussion darüber, ob das leere Grab ein Beweis der Auferstehung sei und ob es überhaupt nötig sei, um an die Auferstehung zu glauben. Braucht es das leere Grab? Manche sagen, ja, wenn wir da jetzt einen verrotteten Leichnam gefunden hätten oder Knochen und so, ist es dann, trübt es unseren Glauben an die Auferstehung ein oder nicht? Manche sagen ja, manche sagen nee. Ich glaube, dass schlicht das Grab am Ostermorgen leer war, weil der Leib Jesu verwandelt, auferstanden ist. Verwandelt auferstanden ist. Und verwandelt heißt, es gibt auf der einen Seite, ist er irgendwie neu und trotzdem gibt es Kontinuität mit seinem irdischen Leib. Und die Kontinuität mit dem irdischen Leib wird uns darin gezeigt, dass er sich anfassen lässt, dass der Thomas seine Wunden anlangen kann, dass er sogar an einer Stelle erzählt wird, dass er mit den Jüngern isst. Oder an mehreren, an einer, glaube ich, weiß ich nicht, im Lukas-Evangelium. Er trägt die Wundmale noch an sich, er ist nicht einfach verwest. Für mich ist es richtig wichtig, dass das Grab leer ist. Aber wie dann das Thema Auferstehung vorstellbar ist oder wie wir daran glauben können, darüber verständigen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Bleiben Sie dran.